Heute bei Das Gleiche in Grün an Katrin Müller von Rheinkraft.
Es ist ein Prozess. Wir reden hier von einer Transformation, von einer Entwicklung. Und man kann nicht denken, dass man innerhalb von 2 Jahren alles umgekrempelt hat. Und ich würde sogar noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ich will ja auch gar nicht alles umkrempeln. Weil alles umkrempeln klingt, als wäre hier alles schlecht. Und das ist ja definitiv nicht so.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde und Freundinnen einer nachhaltigeren Logistik. Wir sind es wieder, Das Gleiche in Grün, euer Lieblingspodcast, die warme Dusche, bevor ihr später wieder in die CSRD oder euer CO2-Dashboard abtauchen müsst. Ich bin Moritz Petersen, mir gegenüber wie in jeder Folge Thorsten Sträter, Timo Landner. Wir sind ja nicht Hotel Matze, das soll heißen, wir nehmen nicht das Bild auf und laden das hinterher in Schwarz-Weiß bei YouTube hoch. Darum muss ich halt beschreiben, was sich vor mir abspielt. Also neben Timo steht so eine große schwarze Tasche, der mir letztes Jahr für sehr, sehr viel Geld aus einem alten Filmrequisiten-Lagerhaus in London gekauft. Da hat Andreas Löwe sogar vorher die Bank anrufen müssen, um den Betrag zu autorisieren. Denn ihr kennt die Tasche vielleicht aus dem Film Mary Poppins. Und jetzt ist Timo schon seit 2 Minuten dabei, Gegenstände aus der Tasche zu ziehen. Eine Stehlampe, Ersatzteile für so einen Autostore-Roboter. Ich habe eben 10 Liter E-Fuel gesehen. Damit dürfte die weltweite Produktion nahezu verdoppelt worden sein. Jetzt ist ein Mikro dabei. Eine Kokosnuss. Sag mal, Timo, zauberst du uns auch noch einen Gast aus der Tasche?
Das mache ich, Moritz. Super kalifragilistik expialigetisch. So, ganz spontan mal eben diesen Begriff in den Podcast eingepflegt. Ja, Moritz, wie du weißt, ich bin ein großer Fan von Transformation. Es ist eine schlaue und vor allem wichtige Art, die Vergangenheit und die Gegenwart mit der Zukunft, beziehungsweise eigentlich, muss man sagen, mit den möglichen Zukünften, denn Zukunft ist ja immer Plural, auf einer Zeitschiene zu verbinden und im Einklang zu bringen. Und insbesondere bedeutet Transformation eigentlich immer, dass man im Handeln angekommen ist, soll heißen, die Zukunft gestaltet. Insofern bin ich immer angefixt, wenn ich dieses in Unternehmen platziert sehe. Also die Auseinandersetzung mit den Fragestellungen, was hat uns bis hierhin stark gemacht, was müssen wir bewahren und was müssen wir tun, um in Zukunft relevant zu bleiben. Und genau das habe ich bei Rheinkraft entdeckt, denn ich habe Ann-Kathrin Müller, unseren heutigen Gast, zusammen mit ihrem Vater Dirk Müller bei einer Veranstaltung auf der Bühne gesehen, wo sie über ihre eigene Transformation berichtet haben. Aber bevor wir darauf eingehen, ein paar Hard Facts zu unserem Gast Ann-Kathrin. Ann-Kathrin hat an den Unis Bochum, Bachelor und Münster, den Master in Management und Economics gemacht. Parallel dazu bei einigen Firmen im Marketingbereich gearbeitet, bevor sie dann 2021 bei Rheinkraft als Project Manager in Sustainable Transformation eingestiegen ist. Erstmal hallo Ann-Kathrin, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Ann-Kathrin, kannst du uns zum Einstieg zuerst mal Rheinkraft näher bringen, was ihr so macht, wie groß ihr seid?
Ja, die Rheinkraft ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Wir sind ein klassischer Mittelständler, machen Logistikdienstleistungen, ja, primär für die Stahlindustrie, aber auch für ein paar andere ganz, ganz spannende Branchen. Sind europaweit tätig. Ab und zu gehen wir auch mal über das große Wasser, aber unser Fokus ist auf jeden Fall Europa. Und ja, wir haben 12 Standorte, einen davon in Frankreich, die anderen sind alle in Deutschland und sind so bei ungefähr 360 Mitarbeitenden bzw. Kollegen und Kolleginnen von mir und machen damit so einen Umsatz von ungefähr 75 Millionen im Jahr.
Okay, jetzt hat Rheinkraft auch eine gewisse Historie. Kannst du vielleicht auch da nochmal eingehen, wie seid ihr entstanden im Grunde genommen und wann war das?
Ja, klar. Wir sind, ich glaube, letztes Jahr 60 Jahre alt geworden und ursprünglich mal gegründet worden als Spedition von Thyssen. Damals noch nicht ThyssenKrupp, sondern eben Thyssen. Da kommt natürlich auch unser großer Fokus auf die Stahlindustrie her. Haben dann sehr viele Veränderungen hinter uns gebracht in den letzten 60 Jahren und sind eben, wie gesagt, seit rund 10 Jahren Inhaber geführt. War alles im Zuge eines Management-Buyouts der damaligen Geschäftsführung, die jetzt auch geschäftsführende Gesellschafter eben bei uns sind.
Sehr schön. Das heißt also, primär transportiert ihr Coils?
Wir transportieren viele Coils, aber auch jegliche andere Stahlprodukte, also auch Bleche oder Rohre zum Beispiel. Im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann, was man so aus Stahl macht, haben als Kunden sowohl Stahlproduzenten, wo wir tatsächlich auch auf dem Werksgelände sind, also auch werksinterne Logistik machen, aber auch Stahlhändler, Stahlservice-Center, sowas alles gehört zu unserem Kundenportfolio.
Das heißt, was sind so durchschnittliche Transportdistanzen? Weil ich mir naiv vorstellen würde, dass man bei so schweren Dingen vielleicht nicht aus Duisburg nach Madrid fährt oder so?
Ja, ist tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was bei uns die durchschnittliche Transportdistanz ist. Wir sind sowohl im Nah- als auch im Regionalverkehr und aber auch im Fernverkehr unterwegs, sind zum Beispiel ziemlich aktiv auch nach Ostdeutschland. Aber man merkt auf jeden Fall, dass insbesondere die Stahlproduzenten auch versuchen, ihr schweres Material auf die Schiene zu bekommen. Ist allerdings manchmal ein bisschen schwierig, insbesondere auch dann eben in andere Länder. Ja.
Jetzt habe ich von Timo eben gelernt in seiner Anmoderation, dass er dich mit deinem Vater zusammen auf einer Bühne gesehen hat. Das heißt so ein bisschen Generationsübergang. Ich habe in meiner engen Familie die Situation, dass da einer mal die Firma des anderen übernommen hat und dann nie alleine in der Firma war, bis er selbst in Rente gegangen ist. Das heißt, Generationsübergänge können manchmal gut funktionieren und manchmal nicht. Und du hast ja offensichtlich eine ganze Weile erstmal außerhalb der Firma gearbeitet und dich dann aber entschieden, doch oder vielleicht war es auch immer geplant, also zu einem Zeitpunkt einzusteigen. Und magst du uns, ich glaube, das ist interessant, mal so die Überlegungen dahinter schildern. War das dir immer klar und wolltest du erstmal woanders hin oder bist du am Ende doch überzeugt worden oder wie ist das alles gekommen, was die Geschichte?
Alles nicht. Also ich habe es weder immer geplant, noch bin ich überzeugt worden. Tatsächlich wollte ich nie in diese Firma. Nicht, weil ich eine Abneigung hatte oder so. Ich habe hier in den Sommerferien auch ab und zu mal gearbeitet, aber ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Hat vielleicht aber auch viel damit zu tun, dass insbesondere dann im Master sich natürlich alle beschäftigen mit den großen Konzernen und mit Beratungen und so. Das ist hier natürlich alles ein bisschen anders. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich nie, also weder Druck noch Überzeugungsarbeit von Papa bekommen habe, hier irgendwas zu machen. Ich könnte sagen, sogar ganz im Gegenteil, dass er ab und zu mal gesagt hat, halt dich besser davon fern. Aber ja, als ich dann meinen Master mehr oder weniger fertig hatte, habe ich mich dann natürlich das erste Mal intensiv damit auseinandersetzen müssen, was ich denn mit meiner Zukunft mache. Man kennt das ja, man studiert ein bisschen vor sich hin und irgendwann muss man dann mal in die Realität eintauchen. Und da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, warum eigentlich nicht? Weil was ich jetzt auch stark merke bei einigen, mit denen ich eben studiert habe, die eben auch arbeiten, ist, dass sie teilweise zu mir sagen, die sind in irgendeinem großen Konzern und haben das Gefühl, so nach dem Motto, ob sie da sind oder nicht, ist halt auch egal. Und ich finde erstens das natürlich sehr spannend, also hier tatsächlich einen Effekt zu haben, einen Einfluss zu haben. Auch das Seite an Seite mit eben Papa zu machen, weil wir schon immer ein gutes Verhältnis hatten. Ehrlich gesagt haben wir gedacht, es kracht hier ab und zu mal. Bisher hält sich das noch in Grenzen, was nicht bedeutet, dass wir immer der gleichen Meinung sind, aber wir verstehen uns ja sehr gut. Ja, allgemein an der Branche finde ich halt so interessant, was in den nächsten Jahren alles passieren wird, passieren muss. Und da hatte ich einfach Lust, dabei zu sein und daran mitzuarbeiten, ja.
Und wie ist das entstanden, dass du die Rolle jetzt inne hast, die du inne hast? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das vorher A, erstmal nicht gab bei euch im Unternehmen und B, wenn ich so, was der Moritz gerade beschrieben hat, dieses Generationsthema, viele der Kinder, die in Firmen dann anfangen, bei den eigenen Firmen halt anfangen, die wechseln dann oder bekommen die Rolle Assistenz oder was auch immer in Vorbereitung auf eben die Übernahme dann irgendwann. Aber ihr habt euch für einen anderen Weg entschieden. Warum?
Ja, also einmal war sehr wichtig, dass ich nicht irgendeine Rolle bekomme, die eigentlich unnötig ist. Und wir haben hier zwei Geschäftsführer. Also wir brauchen keinen Dritten und auch keine Assistenz oder was auch immer. Wir sind hier personell gut aufgestellt, sondern Ziel war auf jeden Fall, dass ich dann entsprechend auch was mache, was einen Sinn hat. Ich mache dieses Thema Nachhaltigkeit, mache das auch primär, habe aber auch noch den Bereich Marketing und Kommunikation. Also ich bin nicht ganz weg von meinem Studium gegangen. Aber die Grundidee war tatsächlich zu sagen, ich muss entscheiden, ich muss mir ein Bild davon machen, ob ich hier langfristig bleiben will, ob ich hier gegebenenfalls auch ohne Papa natürlich bleiben will. Und dann soll ich die Möglichkeit haben, aktiv daran mitzuarbeiten, wie dieses Unternehmen eben in 10, 15 Jahren aussieht und was wir jetzt für Grundsteine legen, um diese Zukunft zu gestalten und sicherzustellen.
Mal ganz plakativ gefragt, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag von dir aus?
Tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt keinen typischen Arbeitsalltag. Es hat immer viel damit zu tun, was gerade passiert, was gerade ansteht. Zum Beispiel jetzt gerade ist natürlich das Thema HVO ziemlich präsent, sag ich mal. Wir versuchen das bei unseren Kunden zu platzieren. Wir versuchen da was dran zu machen. Haben auch unsere betriebseigene Tankstelle schon umgerüstet in Vorbereitung darauf. Und dementsprechend sieht das heute oder aktuell halt so aus, dass ich viel Fragen dazu beantworte, natürlich auch intern zur Verfügung stehe für Rückfragen der Kollegen und Kolleginnen, aber auch für Rückfragen der Kunden. Ich gehe nicht mit in jeden einzelnen Kundentermin, das ist wenig sinnvoll, aber wenn es dann eben Fragen gibt, dann stehe ich da natürlich zur Verfügung. Parallel ist natürlich CSRD ein großes Thema, auch bei uns. Wir sind verhältnismäßig klein, aber müssen jetzt spielen mit den großen Konzernen, weil wir eben, also es gibt die Rheinkraft, wir haben noch eine Tochter, die RKS, also die ist für Spezialverkehre zuständig. Und dann haben wir auch noch eine Schwester, die Transconnect. Heißt, wir alle zusammen reißen dann entsprechend die Grenzen und sind eben berichtspflichtig. Das heißt, das ist gerade ein großes Thema. Ja, und der Bereich Marketing, Kommunikation ist tatsächlich sehr, was gerade anfällt. Versucht da aber auch Schnittstellen zu finden, ich sag mal in Richtung Employer Branding und sowas alles. Heißt, ich arbeite auch tatsächlich viel alleine, guck mir an, was andere machen, guck mir an, was wir machen könnten, investiere viel Zeit in Lesen, Informationen beschaffen und überlegen, ob und wie das uns weiterhelfen kann. Gut, und dann haben wir natürlich noch so nette Sachen wie so ein Podcast heute. Ich bin gerne auf Veranstaltungen auch unterwegs, lerne andere Leute kennen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, um da einfach in einen Austausch zu kommen. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, da wurde das so nett gesagt. Die Mentalität zu sagen, ich gucke jemand anderem dabei zu, wie er die gleichen Fehler macht wie ich, bringt uns in dieser nachhaltigen Transformation einfach nicht weiter. Und deshalb glaube ich, dass es halt ganz wichtig ist, zu sprechen und von anderen zu lernen, aber natürlich auch unsere Erkenntnisse mit anderen zu teilen.
Wie kommt denn das intern an? Ich stelle mir vor, also ich meine, die ganze Branche steht vor einem krassen Transformationsbedarf, weil alles, was wir bisher so gemacht haben, ist zukünftig im Ergebnis natürlich immer noch sehr wünschenswert, aber die Mittel, mit denen es gemacht wurden, nämlich einfach gigantische Mengen Fossil Fuels, geht halt nicht mehr. Hat ja aber jahrzehntelang gut funktioniert, ne? Und jetzt kommt da die Tochter des Geschäftsführers, vergleichsweise jung, und deren Job ist jetzt, das umzukrempeln. Und das Wort Transformation ist auch einfach wirklich, das ist jetzt ein anderes als, wir machen jetzt grünere Logistik, wo wahrscheinlich die Leute eher subscriben als bei so einem großen Wort. Also wie kommt das so an? Wurde dir der Teppich ausgerollt oder?
Nee, wir sind kein Unternehmen, wo Teppiche ausgerollt werden.
Okay.
Was aber überhaupt nicht bedeutet, dass wir negativ uns gegenüberstehen oder so. Aber man muss sich hier durchaus beweisen und auch ein bisschen Respekt verschaffen, ist auch sicher ein Mitgrund dafür, dass ich das so mache, wie ich es mache. Also wir halten überhaupt nicht viel davon, zu sagen, hier, ich bin jetzt da, mach halt mal, sondern es geht wirklich darum, natürlich auch zu zeigen, dass ich auch was drauf habe. Allgemein glaube ich, von dem auch, was ich so mitbekommen habe, dass es an sich gut ankommt, dass jemand da ist, der sich so aktiv damit beschäftigt, wie die Rheinkraft der Zukunft aussieht. Mein Papa ist 61, glaube ich. Nee, er ist 60. Können wir das raussteigen, sonst ist er sauer auf mich.
Nee. Fang doch nochmal bei mein Papa.
Nee, alles gut, wir können das drin behalten. Nee, er wird dieses Jahr 61. Das heißt, er wird auch nicht mehr ewig arbeiten. Ich habe es eben schon mal gesagt, wir haben die ein oder andere Veränderung in diesem Unternehmen hinter uns, auch den ein oder anderen Gesellschafterwechsel. Und deshalb glaube ich, primär ist es erstmal ein gutes Zeichen für die Leute, dass jemand da ist, der sich eben mit der Zukunft beschäftigt. Zum Thema Nachhaltigkeit speziell ist das sicher so, dass die Meinungen dazu gemischt sind. Das ist, glaube ich, in der Gesellschaft so. Das ist auch bei den knapp 400 Leuten, die wir haben, so. Ich glaube, da ist es halt einfach sehr, sehr wichtig zu erklären, zu kommunizieren, was dann auch wieder die Schnittstelle meiner beiden Rollen halt sinnvoll macht. Und wir versuchen tatsächlich alles, was wir machen, alle Überlegungen, die wir haben, auch intern zu teilen. Also wir haben ein internes Nachrichtentool und sobald es da was Neues in dem Bereich gibt, sprechen wir auch darüber. Haben da eine Kommentarfunktion, das heißt, jederzeit können Fragen gestellt werden, die ich natürlich auch gerne beantworte. Da sind auch schon mal kritische dabei, was aber auch vollkommen in Ordnung ist, weil die Leute, die hier im Tagesgeschäft sind und die natürlich auch mitbekommen, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn der Markt irgendwie sehr eng ist oder wenn quasi gar keine Aufträge reinkommen, wir haben dieses typische Sommertief, dass es für die dann schwierig ist zu verstehen, warum wir jetzt zwei E-Lkw uns auf den Hof stellen und damit natürlich auch ein Rieseninvest und auch ein Risiko eingehen. Das ist ja auch verständlich. So, also da glaube ich einfach, ist es wichtig zu kommunizieren, ja, Entscheidungen zu erklären, aber auch für kritische Rückfragen offen zu sein. Andere arbeiten da ganz aktiv dran mit und sind da total begeistert von. Und mit anderen meine ich sowohl Leute, die bei uns gerade aus der Ausbildung kommen, die wir übernommen haben, als auch Leute, die seit 20, 25, 30 Jahren im Unternehmen sind.
Das eine ist ja Kommunikation, interne Kommunikation, du hast es gerade schon angesprochen, um die Menschen bei euch im Unternehmen auch abzuholen. Das andere ist auch Partizipation. Also wie erlaubt ihr den oder wie gestaltet ihr das, dass die Mitarbeiter bei euch an Themen auch mitwirken können, ne? Beispielsweise über Ideenmanagement, wie auch immer, was man in der nachhaltigen Transformation alles so machen kann. Wie sieht da der Prozess mehr oder weniger bei euch aus?
Ja, ich habe ein Projektteam, da sind knapp über 10 Leute drin. Wir haben angefangen vor zwei Jahren damit erstmal so einen Bericht nach dem deutschen Nachhaltigkeitskodex zu machen. Ist, glaube ich, mittlerweile ziemlich bekannt, haben viele gemacht und haben das tatsächlich als Grundlage genutzt, uns anzuschauen, wo wir ja noch Potenzial haben, wo andere Unternehmen vielleicht ganz spannende Sachen machen, über die wir mal nachdenken können, was wir natürlich auch selbst für Ideen haben. Und haben dann die, ich glaube, es sind 12 Leute, eingeteilt, nochmal in verschiedene Gruppen und beschäftigen uns da jetzt quasi in Kleingruppen mit verschiedenen Themen. Ein großes Thema ist natürlich der Fuhrpark. Wie können wir da Emissionen einsparen? Was können wir da für Projekte eingehen? Aber es sind auch so ganz banale Themen, wie uns einfach mal unsere Richtlinien anzugucken und zu sagen, ist da eigentlich Nachhaltigkeit drin verankert? Wonach wählen wir eigentlich in der Beschaffung und im Einkauf aus? Klar, auch so Sachen wie ein Recruiting-Prozess beziehungsweise ein Bewerbungsprozess oder das Thema Mitarbeitergesundheit sind alles Themen, die wir uns unter diesem Deckmantel, sag ich mal, angucken. Ja, und wie ich eben auch schon gesagt habe, da sind viele junge Leute dabei, die da auch begeistert von sind, die das auch toll finden, da dran mitzuarbeiten. Aber es sind eben auch Leute, die schon länger beim Unternehmen sind. Und auch das finde ich sehr schön zu sehen, dass es wirklich in meiner Wahrnehmung natürlich auch mit den anderen Leuten und Unternehmen, die ich kenne, durchaus bemerkenswert, wie viele Leute wir hier haben, die seit wirklich Jahrzehnten hier sind. Also ich mache für die interne Kommunikation auch immer Jubiläen. Da ist 20, 30, 40 Jahre keine Seltenheit. Aber dass auch die Leute sich so intensiv damit beschäftigen, was hier in 10, 15 Jahren ist, finde ich persönlich bemerkenswert.
Sehr gut. Ich würde gern einmal noch, glaube ich, eine Rolle rückwärts machen und nochmal zu dem Begriff Transformation kommen. Du hattest jetzt, Timo, dich nach dem Tagesablauf quasi gefragt und hast du zwei Beispiele genannt, HVO, das ist gerade bei vielen Thema und ja tatsächlich was man aktiv betreibt, CSRD, das ist ja eher reaktiv, da bleibt euch ja nichts übrig, das ist ja noch nicht die Zukunft des Unternehmens. Jetzt hast du aber gerade die Themen genannt, die diese Arbeitsgruppe bearbeitet und das finde ich dann, das ist ja schon relativ breit, wenn du bei Recruiting anfängst, wenn du von dem E-Lkw vorhin gesprochen hast. Also wie grenzt ihr das denn ab? Quasi die Themen, die ihr oder die du mitverantwortest von der klassischen Geschäftsführungsarbeit. Denn eigentlich ist die ja auch häufig forward-looking und sollte sich ja eigentlich ständig mit Transformation auch beschäftigen. Wie kann man sich das vorstellen?
Also erstmal kann man sich das so vorstellen, dass ich mit der Geschäftsführung, sowohl mit Papa als auch mit unserem zweiten Geschäftsführer halt sehr eng zusammenarbeite, meine Ideen einbringe, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht auch Ideen haben, die wir dann eben teilweise gemeinsam vorantreiben. Teilweise ziehen die sich natürlich auch den Hut auf. Also ein Beispiel ist, dass wir uns damit beschäftigen, inwiefern wir unseren Betriebshof umbauen können für eine Eigenstromproduktion. Da bin ich jetzt gar nicht so tief mit drin, da beschäftigen die sich eher sehr intensiv mit. Und die klare Abgrenzung ist, dass ich mich dementsprechend aus so operativen Themen quasi komplett raushalte. Also das ist einfach nicht Teil meines Jobs, außer die Kunden, mit denen ich halt in direktem Kontakt bin. Und das ist natürlich auch so, die finale Entscheidung liegt nicht nur bei mir. Aber ja, ich glaube, das Relevante ist tatsächlich, dass wir einfach sehr, sehr eng zusammenarbeiten und in einem dauerhaften Austausch sind. Im Zuge von Meetings, aber kann man sich vorstellen, am Wochenende oder so, oder wenn wir mal länger im Auto sitzen, dann haben Papa und ich da durchaus auch die eine oder andere Unterhaltung, wo wir einfach mal so ein paar, so ein bisschen Ideen Ping-Pong spielen und sagen, hey, was könnten wir denn noch machen und wie könnte das denn bei uns aussehen?
Jetzt hast du das schon so ein bisschen angeteasert. Ich will aber trotzdem noch mal ein wenig nachbohren, weil ich das total interessant finde. Nicht nur in der Situation Vater-Tochter, sondern einfach generell die Rollen, die ihr da innehabt. Da gibt es immer das Spannungsfeld Ökologie und Ökonomie. Also was können wir uns als Unternehmen, ich sage jetzt mal auch leisten? Was können wir machen? Was sollten wir tun? Und zwar jetzt auch im Hinblick auf die Zeitschiene. Ja, da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, da gibt es manchmal spannende Diskussionen. Wie kannst du uns da mal so ein bisschen Ausblick geben oder Einblick geben in eure täglichen Doings, wenn ihr solche Diskussionen habt? Wie sind die Entscheidungsprozesse auch? Also du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick geben.
Also ich sag mal, Ziel ist natürlich immer eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen und die, ich nenne es mal, vorzulegen. Aber in dem Prozess sind wir auch im dauerhaften Austausch. Also wenn ich jetzt irgendwie in eine Richtung laufen würde, wo die beiden der Meinung sind, das ergibt überhaupt keinen Sinn, dann würden die mir das durchaus auch sagen. Ich glaube, dass ich in der Lage bin, das selbst auch schon ganz gut einzuschätzen, was ist für uns machbar, was ist für uns nicht machbar. Das ist natürlich, es gibt da tolle Beispiele von großen Unternehmen, von Konzernen oder von Unternehmen mit Margen, weiß ich nicht, bei 40, 50, 60%. Aber das sind wir halt nicht. Das ist eine Spedition einfach nicht. Und dementsprechend ist klar der Faktor Ökonomie super relevant. Also wir können uns nichts aufhalsen oder wir wollen uns auch nichts aufhalsen, wo wir sagen, wenn das schief geht, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Wir gehen durchaus auch ein Risiko ein. Ich habe es eben schon mal angedeutet. Wir haben die 2E-Lkw, die dieses Jahr kommen. Wir kriegen noch einen Wasserstoff-Lkw. Wir haben die Tankstelle schon auf HVO umgerüstet. Wir brauchen natürlich für die E-Lkw-Ladeinfrastruktur. Also das sind durchaus alles Investitionen und damit auch ein Risiko, was wir eingehen. Aber erstens tragbare Risiken und zweitens muss das, egal wie, immer im Fokus bleiben. Wir müssen als Unternehmen Geld verdienen, wir müssen stabil sein und wir würden keine Entscheidungen eingehen, die ja unsere Gesundheit als Unternehmen irgendwie in Gefahr begibt.
Jetzt hast du schon immer ein paar Beispiele genannt, von Anschaffungen zum Beispiel, die ihr tätigt. Wie würde die Präsentation aussehen, die du irgendwo auf einer Bühne gibst? Das sind die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Rheinkraft. Also was quasi, womit beschäftigst du dich in diesem Kontext? Natürlich über jetzt HVO und LKW, große Hebel, aber ja eher auf CO2 fokussiert. Wie begreift ihr das Thema insgesamt?
Ja, ich habe es eben ja schon mal angedeutet, dass wir uns das durchaus ganzheitlich ansehen. Ich glaube, dass publikumswirksamste, worüber man reden kann, ist tatsächlich der Bereich Fuhrpark, weil das ja sicher spannende Projekte sind und auch die Sachen sind, die natürlich auch Richtung Kunden den größten Effekt haben, was für uns ja auch einfach wichtig ist und die man auch sicher merken wird. Dann habe ich die internen Themen angesprochen. Habe auch schon erzählt, dass wir natürlich irgendwie Richtlinien angepasst haben und so. Wie groß der Effekt davon ist, müsste man mal gucken. Ist ja immer die Frage, ob man sich an Richtlinien hält oder ob die Leute das machen. Das ist natürlich auch Teil des Prozesses, das dann mal wieder so ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, es gibt hier eine Richtlinie, wir sollten uns mal auch daran halten. Ja, und alles andere sind tatsächlich Themen, die eher noch Work in Progress sind, würde ich sagen. Das ist mir auch wichtig, sowohl intern als auch extern zu sagen, es ist ein Prozess. Wir reden hier von einer Transformation, von einer Entwicklung. Und man kann nicht denken, dass man innerhalb von 2 Jahren alles umgekrempelt hat. Und ich würde sogar noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ich will ja auch gar nicht alles umkrempeln. Weil alles umkrempeln klingt, als wäre hier alles schlecht. Und das ist ja definitiv nicht so. Sondern die Frage ist ja vielmehr, was unsere Ziele für die nächsten Jahre sind. Dementsprechend haben wir da auch Zeit und müssen nicht mit Druck jede Woche irgendeine Veränderung oder was auch immer bekannt geben, sondern können uns halt auch einfach mal intensiv damit beschäftigen. Und dazu kommt, dass diese Projektgruppe und die Leute in der Projektgruppe, von der ich eben gesprochen habe, alle auch noch einen Hauptjob haben. Und dann ist das halt einfach manchmal so, dass so ein Treffen dann nochmal um 1-2 Wochen verschoben werden muss, weil wenn im Tagesgeschäft gerade zu viel los ist, dann ist das die Priorität von den Leuten. Von mir nicht, aber von den Leuten eben. Und ich sag mal, wenn die da einzelne Aufgaben dann hatten, Informationsbeschaffung oder was auch immer, und wir das eben brauchen, um weiterzumachen, dann muss das eben halt mal einen Moment warten.
Wie ist der Entstehungsprozess eigentlich bei euch erstmal an den Themen, an denen ihr arbeitet? Also du hast jetzt gerade schon so ein paar genannt, die ihr da auf der Pfanne habt, mehr oder weniger. Und habt ihr einen Themenspeicher im Hintergrund? Setzt euch einmal im Jahr zusammen, über Zukunft zu reden oder Szenarien auch zu erstellen? Kommen die eher spontan rein, wenn irgendjemand was gehört hat? Wie kommt ihr zu den Zukünften und daraus ableiten dann eben zu den Zielen, die ihr euch setzt?
Also in der Regel, Dinge, die spontan reinkommen, bleiben erstmal bei mir, eben weil sie dann ab und zu auch mal kurzfristig bearbeitet werden müssen und das eben Dinge sind, die ich ja quasi alleine machen kann, beziehungsweise eben ohne das Projektteam, was anderweitig eingespannt ist. An sich haben wir aber einen Themenblock, ein Themenrepertoire, eben wie eben schon gesagt, abgeleitet aus den Ergebnissen unserer Berichterstattung nach dem DNK. Das heißt, wir haben da aus verschiedenen Bereichen oder zu verschiedenen Bereichen eine Liste mit Themen, die wir uns anschauen wollen und gehen danach dann auch vor und gucken uns das entsprechend an. Also ich habe jetzt schon 5-mal Richtlinien gesagt, ich will niemanden mit Richtlinien nerven, aber wir haben natürlich geguckt, in welchen ist es sinnvoll, das zu integrieren und dann nehmen wir die uns halt nacheinander vor. Wir haben den Bereich Personal, da sind verschiedene Themen drauf, Gesundheitsmanagement, aber auch ja Ideenmanagement, wie können wir da irgendwie noch besser werden, wie können wir an dem Prozess arbeiten. Ja, das sind alles, Bewerbungsprozess habe ich eben auch schon gesagt, das sind alles Themen, wo wir teilweise noch nicht in die Tiefe gegangen sind, die aber auf der Liste sind, wo wir sagen, ich sag mal, man geht bei uns auf die Website und an der einen oder anderen Stelle liest man halt noch das typische Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate und dann eben natürlich immer die Frage, brauchen wir das im ersten Schritt wirklich? Ja, ich würde sagen, nein. Also ich glaube, wir sind nicht das einzige Unternehmen, was sich das vielleicht auch gar nicht mehr so leisten kann, zu sagen, entweder du hast einen geradlinigen Lebenslauf, dann darfst du dich gerne mal vorstellen, oder du hast ihn nicht, dann halt bei uns nicht. Ja.
Auf einem anderen Bereich der Website, auf dem ich geschaut habe, habe ich was zur Nachhaltigkeit gefunden, was jetzt nicht durch Richtlinien, weil du sagtest, viel ist davon getrieben, völlig, völlig verständlich. Ihr habt eine Jahreszahl da stehen und ich war eine Jahreszahl, und jetzt guckst du ganz irritiert, ist 2038. Bis dann wollt ihr ein CO2-neutraler Logistikdienstleister sein. So, und ich will jetzt gar nicht diskutieren, was CO2-neutral denn bedeutet. Ich finde nur, dass die Jahreszahl 2038 so erstaunlich spezifisch, weil wenn du so die Vergangenheit guckst, wie andere große Logistikdienstleister, aber auch Asset Heavy Unternehmen so solche Jahreszahlen bestimmt haben, dann sind das auf jeden Fall Multiples of 5. Und daran siehst du dann vielleicht auch dahinter, das sind eher so Moonshots und man weiß eigentlich gar nicht, wie man da hinkommt. Wieso 38 ist da und wie seid ihr dazu gekommen? Also habt ihr einfach zu irgendeinem Zeitpunkt 15 Jahre draufgerechnet? Oder das finde ich total spannend, wie man so, weil man möchte es ja auch einlösen können. Und gerade du in der neuen Rolle, glaube ich, das hast ja kein Interesse daran, einfach irgendwas hinzuschreiben und weißt, du bist dann in Rente, wenn es soweit ist. Das ist eher nicht der Fall. Wie kommt es zu 38?
Zu 38 kommt es ein bisschen basierend auf den Rahmenbedingungen. Also wir haben uns angeguckt, was sind auf politischer Ebene die Ziele, auch für so Themen wie Ladeinfrastruktur, für Emissionsreduktion und so weiter. Und dann haben wir uns eben angeguckt, wenn das wirklich alles so kommt, wie lange brauchen wir dann, um unseren Fuhrpark umzustellen? Jetzt muss ich da eingrenzend sagen, unser Speditionsleiter und ich sind uns da nicht ganz einig. Ich sage immer, die Zahl bezieht sich auf Scope 1 und 2. Er sagt, Scope 3 schaffen wir auch. Ich bin da noch ein bisschen skeptischer als er. Aber in unserem eigenen Fuhrpark reden wir von für den Straßengüterverkehr knapp 60 Fahrzeugen. Dann haben wir natürlich noch dieses ganze Thema Stapler und so weiter und so fort. Und dann noch die werksinterne Logistik, wo auch noch mal einige Fahrzeuge natürlich sind. Aber das ist aus meiner Sicht machbar. So, jetzt kommen wir natürlich in so, und dann kommt natürlich das Thema Gebäude dazu, wo ich auch glaube, mit ja Grünstrom und so weiter und so fort wird sich da in den nächsten Jahren einiges verändern. Und dann haben wir natürlich noch den großen Bereich Scope 3. Wir haben feste Subdienstleister, bei denen ist das auch nochmal ein anderes Thema. Mit denen arbeiten wir eng zusammen. Ich glaube, da können wir auch einiges in den nächsten Jahren erreichen. ob der Chartermarkt in 15 Jahren wirklich schon so weit ist, da habe ich halt meine Zweifel dran. Man muss aber sagen, dass dieses Ziel durchaus auch von externen Faktoren stark abhängig ist. Also wenn der Ausbau der Ladeinfrastruktur oder auch Wasserstofftankinfrastruktur sich nicht so entwickelt, wie es aktuell das Ziel ist, dann wird es natürlich für uns auch schwer, weil wir werden nicht alle Lkw hier jeden Abend im Depot laden können. Das wird halt nicht funktionieren und das macht natürlich auch unser Geschäftsmodell kaputt, weil der Fernverkehr ist so nicht abbildbar.
Als Größenordnung, wie ist denn die Aufteilung bei euch, so Scope 1, 2 gegen 3? Weil ich hätte jetzt naiv gedacht, wahrscheinlich 1, 2 ist bei euch riesig, 3 gibt es vielleicht auch, aber es scheint ja doch substanziell zu sein.
Ja, genau. Also ich habe ja eben kurz gesagt, was so die Größenordnung unseres Eigenfuhrparks ist, also wirklich von Fahrzeugen, die uns gehören. Dazu kommen nochmal ungefähr 150 Fahrzeuge, die bei uns im Festeinsatz sind, aber Subunternehmer und dadurch eben in Scope 3 fallen. Mit denen und unserem eigenen Fuhrpark bilden wir so 60% unseres Tagesgeschäftes ab und dann kommt halt nochmal 40% Charter dazu, was auch Scope 3 ist. Also Scope 3 ist auf jeden Fall mit Abstand bei uns der größte Bereich.
Okay, das heißt, du musst, wenn du die insgesamt eure Emissionen adressierst, doch ziemlich weit greifen in die Geschäftsbereiche anderer Unternehmen. Okay, das macht's ja, das war mir jetzt nicht so klar, das macht's ja jetzt durchaus.
Nicht so beeindruckend dann noch.
Noch herausfordernd.
Ach so, doch, noch herausfordernd. Ich dachte, wenn ich sage Scope 1 und 2, dann ist es nicht mehr so herausfordernd, aber ich glaube, es ist trotzdem herausfordernd.
Ja, ohne Frage, ja. Was kannst du dir vorstellen, wie man die Subcontractor, also entweder die, mit denen ihr fix arbeitet oder irgendwie vom Spotmarkt, wie man die pushen kann oder supporten kann, so eine Reise mitzugehen? Denn viele andere Unternehmen haben jetzt keine Zahlen veröffentlicht, bis wann sie wo sein wollen und da wird es ein riesiges Segment geben, was die Letzten sein wollen, einfach aus finanziellen Gründen. Wenn ihr mit die Ersten sein wollt, wie könnt ihr so doll klatschen, dass die das mitgehen?
Ich glaube, indem wir bei unseren eigenen Fahrzeugen zeigen, dass es geht und unser Ziel da im eigenen Fuhrpark ja einfach stringent verfolgen und dann wird das, glaube ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, automatisch kommen. Also ich teilweise werden sicher auch unsere Subunternehmer auf uns zukommen und sagen, wie es denn mal aussieht. Teilweise muss der Impuls von uns kommen. Aber wir haben ja auch langfristige Verträge mit denen. Und in der Regel haben wir so ein Fahrzeug dann auch im Exklusiveinsatz. Also wir behandeln die wie unsere eigenen Fahrzeuge. Das in Verbindung mit einem langfristigen Vertrag zieht im Prinzip das Risiko wieder auf unsere Seite und gar nicht so groß auf Subunternehmerseite. Und dementsprechend glaube ich, es gibt natürlich immer Verfechter des Dieselverbrenners, die wird man vielleicht auch nicht kurzfristig umstimmen können. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir da ja einfach die Vorreiterrolle und die Initiatorrolle übernehmen müssen, aber dass das dann durchaus kein Showstopper sein wird.
Kommen wir zum Schluss. Nochmal zur ganz großen Frage der Zukunft. Transformation ist ein großes Wort. Wie siehst du denn die Zukunft eures eigenen Unternehmens? Und mit Zukunft meine ich jetzt nicht die nächsten 1-2 Jahre, sondern tatsächlich 5 Jahre und darüber hinaus?
Positiv, muss ich aber auch sagen. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, Netzwerkforum Stahl heißt das, ist von unserem Verband hier in NRW und da wurde mir eine ähnliche Frage gestellt, weil die Stahlindustrie aktuell ja durchaus auch in einer Riesentransformation ist, große Investitionen eingeht und natürlich darauf hofft, dass es sich am Ende auszahlt. Aber ob das wirklich so sein wird, kann man halt heute noch nicht sagen. Und da gibt's sicher verschiedene Dinge, die darauf einzahlen werden, ob das funktioniert oder nicht. Ich bin halt davon überzeugt, dass wir als Land auf unsere Stahlindustrie nicht verzichten können. Und dementsprechend bin ich mir auch sicher, dass die nötigen Schritte eingeleitet werden, dass wir weiterhin bei einer, ja, ob die Stahlindustrie gesund ist, weiß ich jetzt nicht, aber nennen wir es mal bei einer stabilen Stahlindustrie bleiben und dementsprechend auch immer Arbeit für uns da sein wird. Ich glaube, dass sich unsere Arbeit in den nächsten Jahren verändern wird, weil das Thema Schiene durchaus bei vielen unserer Kunden sehr in den Fokus gerückt ist, was auch absolut sinnvoll ist. Ich glaube, der LKW wird trotzdem immer nötig sein. Vielleicht sogar hoffentlich dauerhaft nicht im Fernverkehr, sondern insbesondere im Vor- und Nachlauf oder eben auf kürzeren Strecken. wo der Einsatz der Schiene einfach nicht so viel Sinn ergibt, insbesondere so ruhrgebietsintern oder so, das sehe ich jetzt nicht. Also ich sehe da durchaus eine Veränderung. Ich glaube aber, dass wir zeigen, dass wir da am Zahn der Zeit sind und uns dementsprechend auch darauf einstellen können. Und sicher mit unseren verschiedenen alternativen Antrieben, die wir jetzt testen, auch verschiedene Zukunftsszenarien quasi durchspielen und da ja dann am Ende hoffentlich auch sagen können, was aus unserer Sicht für welchen Anwendungsbereich das Richtige ist.
Wir haben zum Abschluss noch eine Frage, die wir früher mal mehrfach gestellt haben, die überraschende Abschlussfrage, die ich jetzt wieder aus der Mottenkiste ziehe, weil sie, glaube ich, hier ganz gut passt. Stell dir vor, ihr ladet so einen LKW aus und da ist dann unter so einem Coil liegt da so ein kleiner Koffer und im Koffer sind 10 Millionen Euro drin, die woher auch immer kommen. Die hat ThyssenKrupp einfach dazugelegt, weil die haben gedacht, wegen Reichtum geschlossen. Ihr findet,
eher nicht.
Also, es gibt Investitionsmittel. So. Und die Geschäftsführung sagt so, hier an Katrin, das können wir doch gut benutzen für unsere Transformationsprojekte. Wofür würdest du das ausgeben? Was würdest du damit machen?
Das ist aber eine schwierige Frage.
Ich weiß. Also 20 E-LKW oder Leute einstellen, die sich damit beschäftigen.
Das Problem mit den 20 E-LKW ist, wie ich eben schon mal gesagt habe, ich muss sie irgendwo laden. Und ich werde sie nicht alle hier laden können, zumindest nicht mit den aktuellen Voraussetzungen. Also glaube ich tatsächlich, dass ein großer Teil dieses Geldes in Infrastruktur fließen würde. Ich habe das eben schon mal gesagt, 12 Standorte, da sind jetzt Lagerstandorte mit drin, speditionelle Standorte sind es 5 oder 6. Und an allen diesen Standorten Ladeinfrastruktur oder auch Tankinfrastruktur zu haben, wäre sicher etwas, was uns voranbringen würde. Immer in Verbindung mit irgendeiner Möglichkeit, im Optimalfall den Strom selbst zu produzieren. Weil ich glaube, das Bild von dem LKW, der angeschlossen wird und den Lichtern, die ausgehen, das wird häufig genug erzählt. Ganz so dramatisch ist es wahrscheinlich in Wahrheit nicht. Aber was zum aktuellen Zeitpunkt die Stromnetze leisten können, ist natürlich trotzdem beschränkt. Das ist die Henne-Ei-Frage, aber Infrastruktur ist aus meiner Sicht ein Thema, was maßgeblich den Einfluss darauf hat, wie wir es schaffen, unsere Ziele zu erreichen und den Straßengüterverkehr zu entwickeln in den nächsten Jahren.
Sehr gut. Ganz vielen Dank an Katrin für den Einblick in deine Arbeit, in die Herausforderungen. Immer spannend zu hören, wie unterschiedliche Unternehmen das so angehen, welche Themen sie sehen. Und wir drücken die Daumen, dass ihr vielleicht unter dem Coil tatsächlich diesen Koffer findet und in Infrastruktur investieren könnt.
Es sieht Dankeschön. Schlecht aus. Aber euch vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön.